Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ist es okay, wenn ich die Gala mit nach Hause nehme? Das war der letzte Satz einer Kollegin heute hier in der Redaktion. Dann ist sie nach Hause gegangen. Alle sind weg, nur noch wir sind da.
Sebastian Rams. Das muss sie noch gar nicht.
Und Thilo Jahn.
Dass die weg ist ja, heute Abend, dachte ich.
Die muss Frühsendung machen. Aber wir haben die Themen des Tages für euch deshalb und reden über 14.000 Euro in einer Berliner U-Bahn. Die wurden da gefunden und sie wurden wieder zurückgegeben. Mal sehen, wie viel Finderlohn es gibt. Und wir reden darüber, ab wann wir zu Hause GEMA zahlen müssen. Und wir reden über Alice Weidel von der AfD. Denn Alice Weidel sagt:
Ich würde nie morgens aus dem Haus gehen, ohne Sport gemacht zu haben.
Was hinter diesem Satz steckt, ihr erfahrt es in dieser Redaktionskonferenz. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy. It has turned a wealthy country into an economically depleted rogue state whose chief exports are violence, bloodshed and chaos.
Gewalt, Blutvergießen und Chaos. Das sind für Donald Trump die Dinge, die der Iran in die Welt exportiert. Er kritisiert das ganz öffentlich, hat er gestern bei der UN-Generaldebatte in New York gemacht. Die iranische Regierung sei korrupt für ihn und schützt sich hinter dem Deckmantel der Demokratie. Frage an Daniel Gerlach, Chefredakteur der Zeitschrift Zenit, die sich mit dem arabisch-islamischen Raum beschäftigt. Was ist an dieser Trump-Kritik denn dran?
An der Kritik, die Trump da äußert, ist so wie er es äußert, erstmal gar nichts dran. Zumindest nicht, wenn man sich vorstellt, dass Trump tatsächlich ein Land wie Iran herausnimmt aus einer Region, in der es viele Regime gibt, die Menschenrechte missachten und die eine sehr wenig konstruktive Rolle spielen, was die Sicherheit der Region anbelangt. Er sucht sich Iran aus als Lieblingsfeind, auf den er sich jetzt konzentrieren möchte. Und insofern ist diese Art der Vorgehensweise natürlich nicht angemessen und das Vokabular, zu dem man greift, auch nicht. Man kann sich fragen, ob Iran eine positive Rolle in der Region spielt und man kann viel kritisieren an der Menschenrechtslage im Land, auch an diesem autoritären Regime. Aber diese Art und Weise, den Konflikt rhetorisch mit Iran zum Eskalieren zu bringen, scheint mir politisch motiviert und ist keine zutreffende Analyse der Situation.
Spielt denn Iran dort eine positive Rolle wirklich in diesem bei diesen anderen Ländern, die du wahrscheinlich auch ansprichst, Saudi-Arabien zum Beispiel?
Iran versucht, seine Macht in der Region zu projizieren und tut das mit Methoden, die sehr zweifelhaft sind. Unter anderem dadurch, dass Iran Milizen in der Region unterstützt, die Iran zu Alliierten aufbauen möchte und die den Staaten drumherum, insbesondere Saudi-Arabien, aber auch anderen Staaten der Region, Angst einflößen. In Syrien hat Iran eine wenig konstruktive Rolle dadurch gespielt, dass es das Assad-Regime vorbehaltlos unterstützt hat, eben aus strategischen Interessen, weniger aus ideologischen Interessen. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, Iran ist keine Demokratie, Iran ist kein Rechtsstaat nach europäischem Standard natürlich, aber Iran ist ein Land, was sich in einer Region befindet, in der es im Grunde von Chaos und von zerfallenen Staaten umgeben ist und selbst noch relativ stabil ist. Und deswegen ist es zumindest technisch, denke ich, nachvollziehbar, dass man versucht, in der Region Einfluss zu nehmen und seine Macht in der Region entsprechend zu projizieren. Mit welchen Zielen und welchen Methoden man das macht, ist nochmal eine andere Frage.
Jetzt hat Trump vermutlich auch den Iran rausgepickt, weil es eben einen Atomdeal mit dem Iran gibt.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into.
Das Abkommen, das die USA und andere Staaten vor 2 Jahren eben mit dem Iran geschlossen haben, sei einer der schlechtesten Verträge, die jemals abgeschlossen worden. Heben wir uns nochmal kurz auf die Sprünge. Daniel, ganz grob umrissen, um was ging es in diesem Abkommen?
Ich bin kein Atomphysiker, eigentlich müsste man das sein, um dieses Abkommen wirklich detailliert zu beschreiben, aber ich kann es vielleicht zusammenfassen, indem ich sage, es geht im Kern darum, dass Iran seine Mengen an angereichertem Uran, das man brauchen kann, um relativ schnell in den Besitz einer Atombombe zu kommen, drastisch reduziert und auf ein Niveau reduziert, wo man sagt, das kann man noch zur Energiegewinnung, für friedliche Nukleartechnik benutzen, aber eben nicht mehr für ein Waffenprogramm. Das war das Ziel der Staaten, die mit Iran verhandelt haben. Auf diesen Deal hat sich Iran eingelassen und die Behauptung, dass es einer der schlechtesten Deals aller Zeiten wäre, ist erstens eine Behauptung, die auch schon der iranische Revolutionsführer vor dem Abkommen geäußert hat. Also da tun sich Trump und Khamenei überhaupt nichts. Aber es ist eben auch, wenn man die Experten fragt, die sich damit wirklich intensiv beschäftigt haben, lange beschäftigt haben, kein schlechter Deal für den Westen gewesen, für die westlichen Staaten, die damit verhandelt haben. Und auch das Sicherheitsestablishment, übrigens in den USA und sogar in Israel, haben eigentlich gesagt, auch wenn ihre politischen Führer das heute anders sehen, dass es besser ist, einen solchen Deal zu haben, als gar keinen Deal zu haben und die Sache einfach in der Luft hängen zu lassen und damit rechnen zu müssen, dass Iran immer wieder damit spielt und möglicherweise eine nicht deklarierte Atommacht wird. Das heißt also heimlich an einem solchen Programm weiterarbeitet und man dann eben den letzten Schritt jederzeit gehen kann, um dann doch eine Atommacht zu werden.
Donald Trump hat den Iran als Schurkenstaat bezeichnet. Er kritisierte vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen gestern unter anderem auch das Atomabkommen mit dem Iran. Einschätzungen zu diesen Behauptungen waren das von Daniel Gerlach, dem Chefredakteur der Zeitschrift Zenit.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jetzt reden wir über Müll. Martin Schulz bringt seinen Müll immer dienstags raus. Heute ist Mittwoch. Die ganze Woche über haben wir eigentlich schon über Müll gesprochen und auch wie sinnvoll es ist, die eigene Frischhaltebox mit in den Supermarkt zu nehmen. Es gibt da Pilotprojekte und dann die Wurst rein zu bekommen. Das würde ordentlich sparen, wenn es zum Beispiel um Verpackungsmüll geht. Warum es so wichtig ist und immer wieder über dieses Thema gesprochen werden muss, will jetzt eine ganz andere Aktion aber auch deutlich machen. Und die hast du dir, Sebastian, für uns ein bisschen näher angeschaut.
Ja, es geht ganz speziell um Plastikmüll, mit dem wir unsere Umwelt verseuchen und der sich in den Weltmeeren schon zu riesigen Inseln formiert hat, zum Beispiel zum Great Pacific Garbage Patch im Nordpazifik. Der ist ungefähr so groß wie unser Nachbarland Frankreich, also sehr beachtlich. Und die Organisation Plastic Oceans Foundation will deswegen auch, dass diese riesige Plastikinsel zu einem eigenen Land erklärt wird. Ziel ist klar: Aufmerksamkeit für das Thema Plastikmüll.
Gibt's denn für diesen Plastikstaat schon einen Namensvorschlag?
Ja, das Ganze soll Trash Isles heißen und nach den Verantwortlichen der Kampagne erfüllen diese Trash Isles auch schon einige Kriterien, um damit dann einen Staat begründen zu können. Also man braucht ein festgelegtes Staatsgebiet, diese Plastikinsel selbst natürlich, eine Regierung, das würden die Initiatoren der Kampagne wohl gerne selbst übernehmen und die Möglichkeit mit anderen Staaten zu kommunizieren. Wahrscheinlich denken die daran, irgendwie einen Sendemast oder was aufzupflanzen und dann kommunizieren zu können. Mhm. Was fehlt, ist halt noch, ne, klar, die Bevölkerung.
Die Menschen. Wo sollen die herkommen?
Ja, aus dem Netz. Also du kannst zumindest per Online-Petition schon mal dein Interesse, Bürger zu werden, bekunden. Einen Ehrenbürger gibt's auch schon. Jemanden, der sich seit Jahren für den Umweltschutz und die Rettung unseres Planeten einsetzt. Und es ist kein geringerer als der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Al Gore.
Schau an. Die Organisation Plastic Oceans Foundation will, dass dieser riesige Müllberg, diese riesige Müllinsel im Pazifik, die so groß ist wie Frankreich, zu einem eigenen Land wird. Trash Islands ist der Vorschlag. Das Ziel, das dahinter steckt, ist Aufmerksamkeit für das Thema Plastikmüll.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
14.000 Euro, das ist ein neuer Kleinwagen. Das ist vielleicht auch die Miete für ein Jahr. Und es ist genügend Geld, um viele Reisen im nächsten Jahr zu machen oder in den nächsten Jahren. Das ganze Luxusding ist aber nichts im Vergleich mit dem Gefühl, ein ehrlicher Mensch zu sein. 14.000 Euro hat nämlich eine Schülerin in einer Berliner U-Bahn in der Handtasche gefunden, hat dann das Fundstück dort bei der Polizeiwache im Bezirk Tempelhof-Schöneberg abgegeben, wie die Polizei getwittert hat. Und die Besitzerin der Handtasche, eine 78-jährige Dame, hat sich sehr, sehr gefreut darüber. Wir haben uns gefragt, in welchen Städten dieser Welt kann man sowas eigentlich noch erleben? Kann man was verlieren und bekommt es danach wieder. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat sich für uns das ein bisschen näher angeschaut. Magdalena, in welchen Städten haben wir denn gute Chancen, unser Verlorenes wiederzubekommen?
Also eine richtig aktuelle Studie gibt es dazu gerade nicht, aber ganz interessant, 2013 hat das Magazin Reader's Digest einen Test gestartet und zwar haben die jeweils 12 Brieftaschen in 16 Metropolen, vor allem in Europa, aber auch in Indien, sozusagen verloren, also auf die Straße gelegt oder in Cafés deponiert und in den Brieftaschen waren neben Ausweisen noch $50, ein Familienfoto, eine Telefonnummer und Lottoscheine. So, und die ehrlichste Stadt mit 11 von 12 zurückgegebenen Geldbörsen war Helsinki.
Ach.
Ja, und ich dachte jetzt, okay, das liegt vielleicht daran, dass Finnland in den Top 10 der glücklichsten Länder ist. Aber auf Platz 2 kommt das indische Mumbai. Da fanden 9 Portemonnaies wieder ihre Besitzer. Und danach folgte Budapest. Ja, Berlin landete dann nur im Mittelfeld. Da wurde immerhin die Hälfte wieder zurückgegeben. Und absolute Schluss Schlusslichter sind Prag, Madrid und in Lissabon wurde wirklich nur eine einzige Brieftasche zurückgegeben.
Woran liegt das denn, ob wir Sachen zurückgeben oder nicht?
Ja, darüber habe ich mit dem Neurowissenschaftler André Weinreich gesprochen und er sagt, ob wir uns für oder gegen das ehrliche Zurückbringen von Dingen entscheiden, liegt wirklich an den Erfahrungen, die wir schon in solchen oder ähnlichen Situationen gesammelt haben.
Dann kann ich mich erinnern, was ist da passiert, was waren die Konsequenzen meiner Entscheidung, habe ich mich da wohl gefühlt und Emotionen, Gefühle spielen hier eine wesentliche Rolle. Ob die Person sich letztendlich wohlfühlt mit ihrer Entscheidung, hängt natürlich wieder auch von weiteren Faktoren ab. Wird das Verhalten belohnt durch die Umwelt, dann gibt es gute Gefühle, die sich natürlich auch auf Ebene der Neurotransmitter niederschlagen. Wenn ich dagegen bestraft werde, ob nun strafrechtlich oder durch mein schlechtes Gewissen, welches ja auch eine starke Quelle von negativen Gefühlen sein kann, dann werde ich eine Runde leiden und möglicherweise mich in Zukunft dann auch anders entscheiden.
Das ist ja schon irgendwie pervers, oder? Da hat jemand ein Problem, weil er sein Portemonnaie verliert und wir, die wir das Portemonnaie dann finden, haben dann plötzlich das Problem mit unserem Gewissen, können das erstmal schön vereinbaren dann. Wie sieht es denn rechtlich aus? Muss ich überhaupt ein Portemonnaie abgeben oder wird das eh nicht strafverfolgt?
Oh doch, aber erst ab 10 Euro, beziehungsweise wenn eine Sache mehr als 10 Euro wert ist, muss man diesen Fund tatsächlich melden, bei der Polizei, im Bürgeramt oder Fundbüro. Und bei einem geringeren Wert muss man die Sache erst dann zurückgeben, wenn der, dem es gehört, sozusagen dann den Namen des Finders herausgefunden hat und die Sache zurückfordert. Es ist aber laut Paragraph 246 des Strafgesetzbuches wirklich strafbar, wenn man Dinge behält, die diesen 10-Euro-Wert übersteigen. Das ist dann nämlich Unterschlagung und kann mit einer Geldstrafe und wenn es um höhere Beträge geht, dann sogar mit bis zu 3 Jahren Haft geahndet werden.
Aber sowas wie unterlassene Zurückgebung gibt es da noch nicht.
Ich glaube nicht.
Okay. Angenommen, ich gebe jetzt Geld oder einen Gegenstand ab und der Besitzer meldet sich nicht. Kriege ich dann irgendwas wieder raus?
Also wenn sich der Besitzer nicht innerhalb von 6 Monaten meldet, bekommst du als Finder zwar die Sache, aber trotzdem hat der ursprüngliche Eigentümer noch 3 Jahre lang einen Anspruch und kann die dann wirklich zurückfordern.
Und was ist, wenn der Besitzer die Sache abholt? Habe ich Anrecht auf Finderlohn?
Oh ja, das steht sogar im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben. Bei gefundenen Geldbeträgen bis 500 Euro oder eben Sachgegenständen in diesem Wertrahmen bekommst du 5% und bei Beträgen über 500 Euro bekommst du 25 Euro plus 3% des Wertes. Und ein bisschen schade jetzt für die Familie, die diese 14.000 Euro abgegeben hat, werden nämlich Sachen in Verkehrsmitteln gefunden, bekommt man nur die Hälfte, also nur 1,5% des Wertes. Naja, sind immerhin noch über 200 Euro für Mutter und Tochter. Übrigens waren bei einem anderen Ehrlichkeitstest von Reader's Digest, da wurden Handys absichtlich verloren. Da waren Frauen am ehrlichsten und gaben die meisten Telefone zurück. Wollte ich hier nur noch mal nicht unerwähnt lassen, ja? Aber auf die Studie, dass wir die besseren Menschen sind, da warte ich noch drauf.
Das Gender Gap, das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Deutschlandfunk Nova Reporterin Magdalena Bienert war das mit der Antwort, wann wir gefundene wertvolle Gegenstände eigentlich wieder zurückgeben und zurückgeben müssen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gänse und Vögel, die müssen ja für Piloten eigentlich sowas wie Konkurrenten sein, wenn es da irgendwie ums Fliegen geht. Das Problem ist auch, dass diese Tiere immer mal wieder leider in den Turbinen landen und dann eben die Piloten vor große Probleme stellt. Aber es sind nicht nur die Tiere, auch die Technik wird für Piloten, Sebastian, immer gefährlich.
Ja, leider ja. Nach Angaben der deutschen Flugsicherung haben nämlich Piloten im Bereich großer Flughäfen in diesem Jahr bis Ende August schon 60 Zwischenfälle gemeldet, in denen Drohnen eine Rolle gespielt haben. Das bedeutet eine kontinuierliche Zunahme im Vergleich zu den beiden letzten Jahren. Zu Kollisionen ist es aber zum Glück bisher noch nicht gekommen.
Zu was dann?
Ja, zu anderen brenzligen oder unangenehmen Situationen. Manche Drohnen kamen Flugzeugen eben so nahe, dass die Maschinen dann ihren Kurs ändern mussten. Tatsächlich andere Flugzeuge mussten ihren Start verschieben oder in der Luft eine doofe nächste Warteschleife drehen, bis die Gefahr dann der Drohne gebannt war. Das Problem ist, Drohnen kann man nur auf Sicht erkennen als Pilot. Die werden nämlich vom Radar gar nicht erfasst und dann hast du nämlich ein richtiges Problem. Mhm. Und da eine zu übersehen richtig gefährlich werden könnte, muss da eine Lösung gefunden werden.
Also es wird immer dichter und immer enger da oben und deswegen geraten Piloten auch immer wieder mit Drohnen in Auseinandersetzung, wie wir gerade gehört haben von Sebastian. Bis Ende August schon 60 Zwischenfälle mit Drohnen und Piloten in Flugzeugen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
15 Sekunden. 15 Sekunden hatten die Menschen in Mexiko statt Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Das Frühwarnsystem SASMEX hatte die Menschen gewarnt. Für mindestens 225, wissen wir jetzt, kam die Warnung zu spät. Sie sind beim Erdbeben ums Leben gekommen. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt. Und das könnt ihr nicht gehört haben. Ich habe es gehört, denn unsere Korrespondentin hat gerade in der Leitung, Anne-Kathrin Mellmann, hat gerade gesagt, lauft bitte nicht so nah an den Gebäuden in Mexiko-Stadt vorbei. Anne-Kathrin Mellmann, wie ist die aktuell die Lage bei dir?
Immer noch sehr angespannt. Die Stadt steht immer noch unter Schock, weil einfach die Leute es noch nicht so richtig fassen können, dass so etwas passieren konnte wie gestern, dass es so starke Schäden geben konnte nach einem Erdbeben, das ja eine Stärke von gerade mal 7,1 hatte. Und es stürzen immer noch Gebäude ein. Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass hier ganz in der Nähe ein Gebäude zusammengestürzt ist, das offenbar so stark beschädigt ist, dass das nun passiert ist, vielleicht auch wegen Nachbeben. Wir haben nach wie vor Nachbeben, die sind jetzt immer noch nicht sehr, sehr stark, aber die können natürlich jederzeit sehr viel stärker werden. Und deswegen ist natürlich äußerste Vorsicht geboten, wenn man sich durch die Stadt bewegt. Und am besten, man kommt den Gebäuden, die irgendwelche Schäden haben, nicht zu nahe. Denn ein Stück herabfallendes Glas oder ein Stein, der kann schon tödlich sein.
Wie gut kommen denn die Rettungsmannschaften momentan voran und von wem kommt diese Hilfe momentan?
Also zu diesem Gebäude, was ich gerade erwähnt habe, das eingestürzt ist, ist bisher gerade nur ein Ambulanzfahrzeug gekommen und deswegen gehen auch diese Meldungen durch die sozialen Netzwerken, dass bitte dringend, dringend Hilfe kommen solle. Also dieser Aufruf richtet sich auch an die Zivilgesellschaft, dass alle, die irgendwie können, hingehen sollen und mit ihren bloßen Händen und technischem Gerät, was ihnen zur Verfügung steht, helfen sollen, weil es einfach noch nicht reicht. Also es gibt schon sehr, sehr viele Rettungskräfte. Es sind viele tausend Bundesbeamte im Einsatz in der Stadt, die Armee, der Zivilschutz, viele Zivilisten, wie gesagt, aber angesichts dieser Zerstörungen reicht es natürlich nicht, um wirklich diese Trümmerberge, die es ja sind, nach dem Einsturz von hohen Gebäuden beiseite zu räumen, um möglicherweise noch Überlebende zu finden.
Wir haben die dramatische Situation an einer Grundschule in Mexiko-Stadt in den Nachrichten mitbekommen, die seit dem Erdbeben eben in Trümmern liegt. Dort wurden etliche Leichen geborgen, viele Kinder darunter. Wie ist der Stand da?
Also da wurde jetzt die gute Nachricht zuerst ein kleines Mädchen gerettet. Dem Mädchen geht es offenbar ganz gut und es scheint auch noch weitere überlebende Kinder unter diesen Trümmern zu geben. Die Rettungskräfte versuchen nun natürlich alles, um sie so schnell wie möglich zu bekommen. Sie stehen da schon bereit mit Sauerstoff, mit allem medizinischen Gerät, was vonnöten ist, um Verletzten schnell helfen zu können. Und natürlich ist es da voller verzweifelter Eltern, die auf Nachrichten warten von ihren Kindern. Und die nicht so gute Nachricht ist, dass eben auch schon viele Tote dort geborgen wurden. Die Zahlen, die schwanken, also das geht so zwischen 20 und 25, so genau ist das noch nicht klar, weil einfach auch noch viele vermisst sind und immer wieder Tote gefunden werden.
Was weiß man denn zu dem jetzigen Zeitpunkt schon über das Ausmaß der Schäden und das Ausmaß dieses Erdbebens?
Bisher, was man schon sagen kann, ist, dass die Schäden in Mexiko-Stadt und im Umland in den beiden betroffenen Bundesstaaten, in denen das Epizentrum lag, das sind Morelos und Puebla, erheblich sind. Es gibt starke Infrastrukturschäden, also da sind Straßen wirklich einfach aufgerissen, Brücken eingestürzt, eine wichtige Autobahn ist dadurch unterbrochen. Also Transport ist jetzt in diesen Tagen auch einfach schwierig, Kommunikation ist schwierig, die Stromversorgung ist noch nicht überall wiederhergestellt, die Telefonverbindungen funktionieren noch nicht wieder einwandfrei. Zum Glück gibt es Internet, sodass sich die Leute in den sozialen Netzwerken wenigstens darüber austauschen können, wer wo vermisst ist, wer wo Hilfe braucht und so weiter. Für Mexiko-Stadt gilt, dass hier im Moment wahrscheinlich 40 Gebäude eingestürzt sind und mindestens 600 so schwer beschädigt sind, dass man sie im Moment nicht betreten kann. Aber wie gesagt, kann es durchaus sein, dass noch mehr Gebäude zum Einsturz kommen durch die schweren Schäden oder durch eventuelle Nachbeben.
Informationen waren das live und direkt aus Mexiko-Stadt von Anne-Kathrin Mellmann, unserer Korrespondentin. So, es ist eben so, dass 6 Zentimeter pro Jahr die Kokosplatte unter die nordamerikanische Platte rutscht und das passiert nicht reibungslos. Es kommt immer wieder zu Spannung. So auch gestern Abend unserer Zeit bei dem schweren Erdbeben in Mexiko kamen mindestens 225 Menschen ums Leben.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Eine Sache müssen wir noch mal kurz klarstellen. Die hat sich mir auch erst ergeben im Nachklang des Gesprächs mit unserer Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann in Mexiko-Stadt. Ich habe ja davon erzählt, dass es wohl 15 Sekunden gab, in denen sich die Menschen dort in Sicherheit bringen konnten, weil es dieses Frühwarnsystem SASMEX eben gibt. Diese Information habe ich auch von anderen Medien so übernommen. Die stimmt in der Tat nicht. Sie sagte, es gab in diesem ganz konkreten Fall bei dem Beben gestern Abend unserer Zeit eben keine Warnung. Das Frühwarnsystem hat nicht funktioniert. Das noch als Ergänzung dazu.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Schnell mal dem Kollegen die neue Single der Lieblingsband im Büro vorspielen oder in der Bahn einfach für seine Freunde ein bisschen Musik aus dem Handy laufen lassen. Keine ungewöhnlichen Szenen eigentlich. In Belgien hat aber eine Sekretärin durch so eine öffentliche Aktion jetzt ein Problem. Das alles ist in ihrem Büro passiert. Sebastian hat sich das ein bisschen genauer für uns angeschaut. Was hat denn diese Frau da zu befürchten?
Eine satte Strafe von 443 Euro für so ein bisschen Musik hören. Und zwar dafür, dass die Frau eben eine Sekretärin einer Sicherheitsfirma in ihrem Büro per Smartphone mit ihren Kollegen und Kolleginnen laut Musik gehört hat. Blöderweise platzte genau in dem Moment ein unangemeldeter Kontrolleur der belgischen Musikrechteverwertungsgesellschaft SABAM in das Büro. Das ist das Pendant zur deutschen GEMA. Und für den war das Abspielen der Musik in diesem Rahmen eindeutig zahlungspflichtig, denn in Belgien gelten da besonders strenge Richtlinien. Überall da, wo die Musik von mehr als 8 Mitarbeitern gehört wird, werden Gebühren fällig. Und auch eine weitere Voraussetzung sieht die SABAM hier erfüllt, denn die Musik wäre auch bei Telefongesprächen, die in dem Büro zu der Zeit geführt worden wären oder auch wurden, wer weiß das, hörbar gewesen und damit dann öffentlich geworden. Und auch dem Fall heißt es, SABAM-Gebühren zahlen.
Aha, mehr als 8 Mitarbeiter.
Und so heißt
es. Ist es schon. Könnte mir die GEMA in Deutschland in einem vergleichbaren Fall denn auch eine Strafe aufbrummen?
Da kann ich direkt eine schöne Juristenantwort um die Ohren hauen. Es kommt drauf an. Und zwar darauf, ob die Musik in einem privaten oder eben in einem öffentlichen Rahmen abgespielt wird. Und nur, wenn es öffentlich ist, werden GEMA-Gebühren fällig. In Deutschland gibt es zu der Streitfrage folgendes Urteil: Wo Menschen miteinander verbunden sind, kann Musik gebührenfrei gespielt werden.
Schwieriges Ding, ne? Also ich meine, wo sind irgendwie Menschen miteinander verbunden und wo fängt Verbundenheit an und nicht, ne?
Ja. Da kommt es bei dem Thema auch immer darauf an, wie die Gerichte dann so eine Situation auslegen. Eigentlich muss da jeder Fall für sich betrachtet werden. Aber einen speziellen Fall, den hat mir die Rechtsanwältin für Urheber- und Medienrecht Anna Umberg geschildert.
Also ein Kriterium ist, die Personen müssen ein gewisses Bewusstsein der Verbundenheit zum Beispiel haben. Also es gab eine Entscheidung, dass in einem Krankenhaus, in einem Zweibettzimmer, dass das privat ist, dass da keine GEMA-Gebühren gezahlt werden müssen.
Ja, und so ist das. Und jetzt ein anderer Fall, in dem die Voraussetzungen ganz ähnlich sind, die Folgen aber ganz andere sein können. Laut Anna Umberg reichen schon 2 Personen eben für die Bildung einer Öffentlichkeit im rechtlichen Sinne aus. Also zum Beispiel
in einem Fahrstuhl, wenn das beschallt wird, das sind 2 Personen Öffentlichkeit, die sind nicht miteinander verbunden, werden GEMA-Gebühren fällig.
Ja, Moment mal kurz, ja. Ich fahre mit dir Fahrstuhl,
ja.
Ich spiele irgendwie einen Track ein bisschen lauter.
Aber? Oder so, ja.
Und dann kommt jemand rein, und also dummerweise kommt dann jemand rein von der GEMA und dann werden Strafen fällig.
Dann könnte der sagen, halt, das hier ist eine öffentliche Wiedergabe, Thilo Jahn, dafür bist du GEMA-abgabepflichtig, so sieht's aus.
Das ist natürlich hart. Ja. Also, wir halten da fest im Fahrstuhl erstmal die Blicke abchecken, wer dann noch so ist, wenn die Musik läuft oder beziehungsweise Blicke abchecken.
Den Kontrolleurblick aufsetzen.
Ich weiß ja gar nicht, ob man den GEMA-Kontrolleur überhaupt erkennt. Ne? Was muss man denn zahlen, wenn man die GEMA, wenn man dagegen verstößt?
Ja, das kann man jetzt definitiv nicht so ganz pauschal beantworten. Dazu gibt es auf GEMA.de, da war ich heute extra eine Maske, da kann man die Art der Nutzung eingeben. Also zum Beispiel Gastronomie, Verkehrsmittel, Theater oder Freizeit. Und dann muss man das Ganze noch weiter konkretisieren. Am Ende spuckt dir die GEMA eine Auflistung von Tarifen aus. Und ich habe mal ausprobiert, bei Tonträgerwiedergabe in Zügen steht da zum Beispiel Tonträgerwiedergabe zur Unterhaltung ohne Veranstaltungscharakter und ohne Tanz 1,73 Euro je Tag und Wagen.
Wie ist es, wenn man eine Party schmeißt,
ja,
und Fenster auf hat und dann irgendwie doch denkt, das ist privat und plötzlich wird es eben durchs offene Fenster öffentlich?
Ja, auch in so einem Fall kommt es auf die Details an, wie mir Rechtsanwältin Anna Umberg erklärt hat.
Also wenn das nur in dem Sinne passiert, dass dann das Fenster offen ist, dann also würde ich hier argumentieren, nein, das ist nicht öffentlich. Wenn das aber an sich eine Straßenparty sein soll und man aber vorher irgendwie nur sagt, ja, ist nur privat oder auch auf Flyern oder das irgendwie in dem Sinne kennzeichnet, das macht dann so eine Veranstaltung leider noch nicht privat.
Ja, selbst wenn ständig jemand von der Party draußen auf der Straße stehen würde, habe ich sie gefragt, würde sie vor Gericht argumentieren, dass die Party an sich eigentlich drin stattfindet und eben nicht öffentlich ist, also nicht zahlen müssen. Anders ist es eben, wenn man einen Lautsprecher explizit nach draußen stellt, ja, und im Sommer schön an oder auf der Straße feiert, dann ist es wiederum öffentlich, heißt zahlen. Und wer so eine Party nicht vorher anmeldet und auffliegt, der zahlt dann zur Strafe noch einen 100-prozentigen Aufschlag auf die fällige GEMA-Gebühr obendrauf.
Also eine schwierige Sache. GEMA ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil Musiker bekommen dadurch Geld.
Absolut.
Ja, aber man muss sich auch bewusst sein, dass man da auch eine Strafe bekommen kann, wenn man es eben nicht anmeldet. Satte Strafe von 443 Euro hat zum Beispiel eine Sekretärin einer Sicherheitsfirma in Belgien bekommen, weil sie eben Musik öffentlich im Büro über das Handy laut gespielt hat.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gino Ginelli schreibt auf unserer Facebook-Seite: Ist Frau Weidel geblieben oder hat sie das Interview vorzeitig verlassen? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein weiß es, denn sie hat sie getroffen, die Spitzenkandidatin von der AfD. In ihrer kleinen Serie Ich würde nie, ist sie geblieben, Alice Weidel?
Sie ist geblieben und sie ist auch tatsächlich aufgetaucht. Wir waren uns vorher nämlich tatsächlich absolut unsicher, ob sie kommt. Unser Treffen war nämlich kurz, nachdem sie mitten in der Wahlsendung beim ZDF das Studio da verlassen hatte. Und ein Zeitungsinterview hatte sie kurz danach auch noch abgebrochen. Aber bei uns ist sie aufgetaucht.
Schau an, wie war sie so persönlich? Was hast du für einen Eindruck von ihr gehabt?
Also es war wirklich sehr, sehr interessant und ich weiß auch immer noch nicht so genau, was ich von diesem Aufeinandertreffen jetzt so halten soll. Also sie kam mit gleich drei Begleitern, einem Bodyguard, dann ihrem Pressesprecher und dann noch einem anderen Parteikollegen. Und sie war sehr, sehr freundlich und hat auch alles mitgemacht, ohne zu zögern und fand das Ganze, glaube ich, auch ganz amüsant.
Was habt ihr denn so geredet miteinander? Ihr habt ja auch immer diese Fragetüte mit dabei, mit Aussagen drin, die Politiker dann vorlesen und entweder mit Ja oder mit Nein beantworten, ne?
Ja, und ich glaube, das hat ja auch Spaß gemacht.
Ich würde nie meinen eigenen Namen googeln. Da würde jetzt meine Lebensgefährtin total laut lachen, weil sie weiß, dass ich das tue.
Also Alice Weidel guckt schon sehr genau, was über sie berichtet wird, hat sie erzählt. Und am Anfang hat sie das wohl auch sehr gestört, aber mittlerweile hat sie sich so ein bisschen mehr dran gewöhnt. Nur bei einer Sache, da kriegt sie richtig zu viel.
Wenn es so ein bisschen in den persönlichen Bereich dann reingeht, dann gehe ich ab wie Lotte. Das kann ich nicht ausstehen. Mhm. Ja. Das macht man eigentlich nicht.
Okay. Dafür habt ihr aber in eurem Gespräch ja relativ viel persönlich oder sie zumindest preisgegeben, oder?
Ja, da war ich dann auch tatsächlich überrascht. Also sie hat ihre zwei Kinder sehr oft erwähnt. Die zieht sie ja mit ihrer Partnerin in der Schweiz groß. Sie hat auch gesagt, dass sie gerne Tatort guckt und dass sie auch mal ein Wegbier trinkt, auch wenn ich ihr da erklären musste, was ein Wegbier eigentlich ist.
Also nochmal ganz kurz Fazit. Du sagst, du bist so ein bisschen in between, ne? Bei diesem, du weißt nicht so richtig, was du davon halten sollst.
Also ich hatte halt wirklich bei ihr sehr stark das Gefühl, dass sie so ein bisschen eine Rolle spielt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich sie besser kennengelernt habe. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie sie wirklich ist, aber gut, das kann man vielleicht auch nach einer halben Stunde Gespräch natürlich nicht. Aber ich hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, sie war nicht wirklich authentisch, aber eben freundlich.
Vor der Wahl haben wir Spitzenpolitiker im Interview am Späti getroffen in Berlin. Davon gibt es kleine Videos, das kleine bei Facebook und das große in der langen Version dann bei YouTube auf unserem YouTube-Channel eben. Da hat Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein schon erzählt, wie es war mit Alice Weidel von der AfD, wie es persönlich so war. Jetzt geht's ins Politische. Rahel, worüber habt ihr gesprochen? Über das Kernthema der AfD, Einwanderung?
Auch. Aber wir wollten vorher erstmal wissen, was die Partei so bei anderen wichtigen Themen zu sagen hat, zum Beispiel beim Klimawandel. Und da sagt die AfD ja, Klimawandel hat nichts mit uns zu tun.
In keiner wissenschaftlichen Studie steht, ja, wenn man sich auch so die Zeiträume anschaut, dass es menschengemacht ist. Sie hatten immer Kälte- und Warmperioden. Und es ist empirisch überhaupt gar nicht belegbar, dass der Klimawandel jetzt menschengemacht ist.
International sind sich ja, würde ich jetzt mal sagen, über 90% der Forscher einig, dass es aber doch so ist, also dass wir Menschen den Klimawandel maßgeblich mit verursachen. Aber die AfD sieht das eben anders.
Lass uns nochmal an diesem Punkt ins AfD-Programm reinschauen. Da steht ja auch, CO2 ist kein Schadstoff, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung für alles Leben. Dann hat CO2 also auch nichts mit dem Klimawandel zu tun, oder was?
Aus Sicht der AfD nicht. Alice Weidel hat gesagt, sie ist selbst jetzt nicht die Klimaforscherin auch in ihrer Partei, aber sie haben wohl Spezialisten in der Partei, die sich damit beschäftigen.
Ich habe mir das auch angesehen, das ist natürlich klar. Und das ist für mich ziemlich einleuchtend, dass CO2 eben, Biologieunterricht, dass CO2 überhaupt nicht das relevante Gas ist.
Also Biologieunterricht, CO2, Photosynthese, damit argumentiert die Partei dann. Sie wollen auch aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten, so wie Donald Trump. Man hat aber wirklich sehr, sehr stark gemerkt, wie Alice Weidel bei dem Thema in Stocken gerät. Sachen völlig durcheinander bringt. Sie spricht dann plötzlich von Osmose statt von Photosynthese. Und ich habe halt wirklich den Eindruck so gehabt, auseinandergesetzt hat sie sich damit nicht so richtig.
Dann lass uns nochmal auf das Kernthema, das vermeintliche der AfD schauen. Einwanderung, was habt ihr da besprochen?
Ja, ich wollte von Alice Weidel mal wissen, wie sie denn ganz konkret sich ein Einwanderungsgesetz unter der AfD vorstellt. Und da sagt sie und ihre Partei, qualifizierte Zuwanderung braucht Deutschland, also so wie nach kanadischem Vorbild. Menschen, die qualifiziert sind, die wir quasi brauchen können, die dürfen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, kommen. Aber beim Thema Asyl, da wird es dann schon schwieriger.
Erstmal muss es dann so sein, dass unser Asylgesetz novelliert werden muss, ja, weil es nicht mehr entsprechend der Zeit ist. Wir wollen auch ein Asylgesetz, so wie es andere Industriestaaten eben auch haben, wo sie keinen individuellen Anspruch auf Asyl haben. Erst dann können sie Obergrenzen überhaupt definieren.
Also kein individuelles Anrecht mehr auf Asyl. Dafür müsste unser Grundgesetz geändert werden und dann eben auch eine Obergrenze. Wie hoch die dann sein sollte, nach Ansicht der AfD, und wie genau das Asylgesetz dann wirklich aussehen sollte, das konnte mir Alice Weidel auch nach mehrmaligem Nachfragen allerdings nicht sagen.
Die AfD setzt sich auch für solche Schutzzentren in Nordafrika ein, oder?
Genau, und da hat auch Alice Weidel immer wieder den UNHCR, also das ist ja das Flüchtlingshilfswerk der UN, ins Spiel gebracht. Dem sollen wir mehr Geld geben, die sollen sich dann um die Menschen, die eigentlich nach Europa wollen, kümmern. Dass der UNHCR aber sagt, wir wollen Menschen umsiedeln, sichere Fluchtwege schaffen und die Menschen auf die Länder, gerade Industrieländer, verteilen, das berücksichtigt die AfD an der Stelle einfach nicht.
Alice Weidel, Spitzenkandidatin der AfD, war auch zu Gast bei Rahel Klein in unserer Späti-Folge, in unserem Späti-Interview. Ich würde nie, das ganze Gespräch könnt ihr euch nochmal bei YouTube anschauen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Vor genau 36 Jahren ist ein Film erschienen, ein James-Bond-Film, 007 Octopussy hieß der. Es ging direkt und indirekt, Sebastian, damals um Octopusse.
Ja, ja. Gespielt von Maud Adams, man kennt sie heute vielleicht nicht mehr so.
Ist eine Schwedin.
Genau, sie hat eben die Octopussy gespielt, so hieß sie auch, die, das Bond-Girl. Und war auch schön gekleidet in ihrem Gemach mit so einem schönen Seidenmantel, hinten Octopus drauf. Und sie hatte, glaube ich, auch so ein Aquarium mit giftigen Octopussen. Das war Thema.
Dieses Bild können wir natürlich jetzt nicht ganz bestätigen, aber es geht jetzt bei Wiebke Lehmhoff in den Wissensnachrichten auch um eine ganz komplette Stadt für Oktopusse.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Eine Stadt der Oktopusse, in der die achtarmigen Kopffüßer auf engem Raum zusammenleben, ihren Müll als Baumaterial benutzen und sich weitgehend vertragen. So eine Beschreibung hätten Meeresbiologen noch vor ein paar Jahren für reine Science-Fiction gehalten. Oktopusse galten nämlich als ausgesprochene Einzelgänger. Aber vor der australischen Küste haben Forscher jetzt schon die zweite Oktopus-Siedlung gefunden. Laut den Forschern leben auf dem löchrigen Felsen 10 bis 15 Oktopusse dauerhaft zusammen. Es handelt sich um eine Art, die ausgewachsen etwa 2 Meter lang wird. Die Tiere haben sich demnach in mehreren Höhlen häuslich eingerichtet und unter anderem die Schalen von Muscheln als Baumaterial benutzt, um die Höhlen zu vergrößern. Die Oktopusse ernähren sich auch vor allem von Muscheln. Die Forscher vermuten, dass sich die Oktopusse vor allem aus 2 Gründen zusammen angesiedelt haben, nämlich erstens die Unterschlupfmöglichkeit in den Höhlen und zweitens ein reiches Nahrungsangebot. Die politische Spaltung der US-Gesellschaft ist in den letzten Jahren immer tiefer geworden. Viele machen dafür das Internet verantwortlich. Aber ein Team von Wissenschaftlern hat diese Behauptung jetzt untersucht und sagt, das Internet ist als Medium zur Radikalisierung der Gesellschaft überbewertet worden. Die Forscher haben sich Daten zu den letzten US-Präsidentschaftswahlen bis 2016 angeschaut. Dabei haben sie sich vor allem dafür interessiert, welche Wählergruppen besonders radikal geworden sind und zum Beispiel Anhänger einer anderen Partei automatisch ablehnen. Rauskam, radikalisiert hat sich vor allem die Gruppe der älteren Wähler ab 65 Jahren. Bei ihnen war der Anteil der Radikalen bei den letzten Wahlen 3-mal schneller gewachsen als bei den 18- bis 39-Jährigen. Aber gerade ältere Menschen sind in den USA eher selten im Netz unterwegs. Weniger als 40% der über 65-Jährigen sagten bei einer Umfrage, dass sie politische Infos aus dem Netz bekommen. Die Wissenschaftler schließen daraus, die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft hat tiefer liegende Ursachen als die Filterblasen bei Facebook. Still zu sitzen und sich auf eine Matheaufgabe zu konzentrieren, das kann für Kinder mit ADHS zu einer riesigen Herausforderung werden. Denn Betroffene gelten oft als Zappel-Philipp. Ein ADHS-Experte aus den USA hat jetzt genauer untersucht, warum Kinder mit dem Syndrom vor allem in der Schule so unruhig sind, während sie zum Beispiel beim Fernsehen ganz ruhig sitzen können. Der Psychologe hat ADHS-Kindern zwei verschiedene Videoclips gezeigt. Einmal ein Mathe-Lehr-Video und einmal einen actionreichen Ausschnitt aus einem Star-Wars-Film. Während die Kinder bei dem Action-Clip ganz ruhig sitzen blieben, fingen sie bei dem Mathe-Video an, hin und her zu rutschen oder mit dem Fuß zu klopfen. Der Wissenschaftler sagt, das liegt nicht daran, dass Mathe die Kinder langweilt, sondern daran, dass das Lehr-Video sie zwingt, mitzudenken. Und das, so der Experte, gehe bei Kindern mit ADHS nur, wenn sie sich dabei bewegen dürfen. Die Bewegung helfe ihnen nämlich, sich zu konzentrieren und sei kein Ausdruck für mangelnde Motivation.
Deutschlandfunk Nova.
Norwegen ist ein tolles Land. Tolle Menschen dort, tolle Musik, tolle Ideen. Wer ein Elektroauto kauft, muss weniger zahlen als für ein neues mit Verbrennungsmotor. Mehrwertsteuer, Importsteuer, Kfz-Steuer, alles fällt da weg. Das haben wir schon oft gehört. Norwegen Vorreiter, wenn es um die Elektromobilität geht. Anscheinend läuft aber das doch gar nicht so rund dort. Viele Kommunen sind mit den ganzen E-Autos überfordert. Es gibt nämlich zu wenig Ladestationen. 1300 kommunale Ladestationen für 80.000 Autos. Das ist deutlich zu wenig. Jürgen Döschner, Journalist und Energieexperte, also besser doch nichts von Norwegen abschauen?
Ach doch, ich denke, dass das schon ein ganz gutes Beispiel dafür ist, zumal ja die E-Autos dort überwiegend mit Ökostrom fahren. Der Ökoanteil am Strom in Norwegen ist wesentlich größer als hier bei uns in Deutschland. Der zweite positive Punkt ist natürlich, dass man dort Anreize geschaffen hat, dass die Leute tatsächlich diese Elektroautos kaufen, wovon hier in Deutschland ja noch viele Abstand nehmen, aus verschiedenen Gründen. Und da kann es eben schon mal passieren, dass dann das ist das typische Henne-Ei-Problem, dass die Entwicklung, die dazugehört, nicht ganz so schnell Schritt hält. In Deutschland haben wir das Problem nicht. Hier kaufen wenige Leute Elektroautos, aber dort, wo die gekauft werden, müsste eigentlich dann auch die Ladeinfrastruktur entsprechend schnell wachsen. Und das hat sie offenbar nicht getan.
Ist das denn so schwierig, Ladestationen zu bauen?
An sich ist das nicht besonders schwierig. Man muss es halt nur vorausschauend machen. Die Japaner haben gezeigt, wie sie das machen. Sie haben schon 2013 ein großes Programm aufgelegt und haben jetzt mehr Ladestationen als Tankstellen für Benzin oder Diesel. Obwohl dort der Anteil der Elektroautos noch lange nicht so groß ist wie beispielsweise in Norwegen. Dort hat man insbesondere die Autohersteller, die japanischen, dazu bewegen können, diese Investitionen in die Hand zu nehmen. Hat auch Zuschüsse gegeben. Natürlich, wie das in den meisten Fällen bei solchen neuen Technologien der Fall ist. Aber das Beispiel Japan zeigt, es geht auch anders. Man müsste eigentlich, um das mal auf Deutschland zu übertragen, jetzt schnell mit dem Ausbau dieser Ladeinfrastruktur beginnen, um solche Probleme wie in Norwegen nicht zu bekommen. Technisch ist das kein großes Problem. Wir haben ja eigentlich Strom an viel mehr Stellen, als wir Benzin haben. Also für eine Benzintankstelle müssen ja erstmal Tanks geschaffen werden etc. pp. Strom, eine Ladetankstelle kann man eigentlich theoretisch an jeder Laterne auf der Straße einrichten.
Sprich, man kann das E-Auto auch dann mit der normalen Steckdose zu Hause füttern?
Ja, das ist allerdings der schlechteste, weil langwierigste Weg, denn das dauert sehr lange. Das Thema, wie lange dauert es, bis ich mein Auto aufgeladen bekomme, das ist natürlich überall eine große Diskussion. Die Schnellladestationen, das sind die Dinge, die man braucht. Da braucht man dann natürlich auch einen Starkstromanschluss. Da ist es mit der Steckdose in der Garage nicht getan. Abgesehen davon gibt es ja auch viele Miethäuser und da gibt es eben auch keine oder manchmal keine Garagen, wo man das reinstellen kann, das Auto. Also da muss man in der Tat öffentliche Ladestationen finden. Und wenn man es attraktiv machen will, dass man beispielsweise während eines Kaffees an der Raststätte sein Auto laden will, dann muss es eine Schnellladestation sein. Aber auch das ist grundsätzlich kein technisches Problem. Das ist im Prinzip nur die Frage, wer nimmt als Erster das Geld in die Hand? Wie wird das nachher abgerechnet? Das sind alles Dinge, die viel zu spät diskutiert werden, als dass man dort eine ja, halbwegs funktionierende Infrastruktur dann bereithält, wenn wirklich der große Boom bei den Elektroautos losgeht.
Jürgen, wie entwickelt sich eigentlich der Markt da momentan bei der Elektromobilität in Deutschland?
Also wir sind von dem Ziel der Bundesregierung, bis 2020 rund 1 Million Elektroautos auf der Straße zu haben, weit, weit entfernt. Wir sind aber auch weit davon entfernt, eine entsprechende Ladeinfrastruktur zu bekommen. Und anders als in Japan haben wir hier Autohersteller, die immer mit dem Finger auf die Regierung zeigen, auf die Politik zeigen und sagen, jetzt zuletzt bei der Automobilmesse in Frankfurt, die sagen, ja, die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass endlich genügend Ladestationen zur Verfügung stehen. Das hat man damals, als das Benzinauto erfunden worden ist, ja auch nicht gemacht. Das Henne-Ei-Problem ist immer da, wenn es solche technischen Fortschritte gibt. Damals konnte man das Benzin oder mussten die ersten Besitzer von Autos ihr Benzin an der Apotheke kaufen. Da hat es auch eine gewisse Zeit gedauert, bis wirklich echte Tankstellen da waren. Und damit es zu solchen Verzögerungen, zu solchen Zuständen nicht kommt, muss man eben von Seiten der Industrie entsprechend reagieren. Politische Unterstützung gibt es, Unterstützung wie in Japan, Förderung, die wird es auch hier geben. Aber dass man das allein der Politik überlässt, das geht nicht.
Und nochmal zurück nach Norwegen. Norwegen gilt ja als das Land der Ökomobilität, der Vorreiter. Jede dritte Neuzulassung dort ist ein E-Auto. Die Kommunen sind aber von dieser Entwicklung überfordert. Das alles hat uns erklärt, auch mit Blick auf den deutschen Markt, Jürgen Döschner.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir reden an dieser Stelle über etwas, das vom Aussterben bedroht ist, was die Parteien jetzt aber retten wollen und es deshalb in ihre Parteiprogramme reinschreiben: bezahlbares Wohnen. Maximilian Heißler ist nicht in der Partei, aber er ist politisch engagiert im Bündnis Bezahlbares Wohnen. Hat das mitgegründet und das ist ein Selbsthilfeverein. Das Bündnis klärt zum Beispiel auf, welche Rechte Mieterinnen und Mieter eigentlich so haben. Und im nächsten Jahr, da möchte dieses Bündnis eine Mietrechtsschutzversicherung, so eine Versicherung, angehen. Maximilian lebt selbst in München. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, warum die Mieten in vielen deutschen Großstädten so stark ansteigen. Wer da eigentlich der schwarze Peter aus seiner Haltung raus ist, aus seiner Meinung? Sind es die Vermieter oder ist es der Staat?
Also wir haben im Endeffekt einen sehr differenzierten Wohnungsmarkt, der in München quasi extrem heiß läuft und deswegen auch hier die teuerste Stadt ist, wo uns über 50.000 Wohnungen fehlen. Jede Wohnung, die wir neu bauen, ist viel zu teuer. Gleichzeitig guckt man nach Berlin, viele wollen da hinziehen. Die letzten Flächen werden schon angedacht in die Planung und ja, Wohnraum, der bezahlbar ist, geht auch dort langsam flöten, auch wenn wir ein ganz anderes Niveau haben. Mhm. Und der Ansprechpartner bei uns ist definitiv die Politik. Wir haben es hier mit Mieterhöhungsmöglichkeiten zu tun, die die Politik schon lange zulässt, lange vergessen hat oder auch einfach gar nicht angreifen will. Von Modernisierungsumlagen bis hin zur Gestaltung des Mietspiegels hat die Politik da ja einen großen Haufen Scherben hinterlassen, wo wir jetzt dann quasi medial immer vom bösen Vermieter, vom Miethai oder vom Mietnomaden diskutieren müssen. Dabei wäre bezahlbares Wohnen eigentlich ganz einfach.
Das heißt, es sind im Endeffekt diese zwei Punkte, die Sie ausmachen, die nicht richtig laufen, die Modernisierung und der Mietspiegel. Was ist Ihre Kritik daran?
Genau, also fangen wir beim Mietspiegel an. Auch hier wieder ein kurzer Blick nach München. Wir brauchen ganz dringend Wohnraum, haben nur noch wenige Restflächen, die vom Bodenpreis her extrem teuer sind. Das heißt, die Wohnungen, die dort entstehen, sind sehr teuer, liegen weit über den Mietspiegel, also der Neubau. Der Neubau fließt aber, von den letzten 4 Jahren der Neubau, fließt in den Mietspiegel, in die Berechnung mit rein. Und auch die Mieten, die in den letzten 4 Jahren gestiegen sind. Das heißt, der Mietspiegel ist eigentlich kein Mietspiegel, sondern ein Marktpreisbarometer, eigentlich eine Mietpreisspirale nach oben. Das heißt, jede Wohnung, die wir bauen, die wir dringend brauchen, wird zur Mietpreisfalle für den Bestand. Hier müssen wir dem Mietspiegel eine ganz andere Grundlage geben. Viel mehr Wohnraum muss dort berücksichtigt werden. In der statistischen Form am besten alles, was an Wohnraum zur Verfügung steht. Das Zweite, die energetischen Modernisierungsmaßnahmen, ganz hoch im Trend. Wir wollen hier sehr viel Energie einsparen im Wohnungsbestand und kleben Styropor drauf. Im gleichen Atemzuge bauen wir das Dachgeschoss aus, machen größere Balkone drauf, neue Fenstertüren und einen Aufzug natürlich, wo sich alte Mieter freuen, wenn sie die Einkäufe nicht mehr die Treppen hochschleppen müssen. Aber wenn sie dann die Mieterhöhung bekommen, die meistens zwischen 300 und 600 Euro pro Monat liegt, dann fliegen diese Leute einfach aus ihren Wohnungen raus. Und es liegt daran, dass man bei solchen Maßnahmen einen Großteil komplett auf die Mieter umlegen kann. Obwohl der Eigentümer hier selbstständig wirtschaftlich tätig wird, zahlen das im Endeffekt die Mieter. Und diese Problematik hat die Politik einfach seit den 70er Jahren nicht in Angriff genommen.
Was die Politik allerdings in Angriff genommen hat, ist die Mietpreisbremse. Seit Juli 2012 ist die in Kraft. Bis Ende 2016 wurde die Mietpreisbremse in 313 Städten und Gemeinden eingeführt. Soll eigentlich dafür sorgen, dass bei der Wiedervermietung einer Wohnung die Miete höchstens auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete plus 10% steigt. Haben wir aber auch mitbekommen, funktioniert nicht so richtig.
Genau, also ich bin sogar so frei, dass ich sage, dass es hier sich um einen Marketing-Gag von Heiko Maas handelt. Mietpreisbremse klingt erstmal wahnsinnig toll, ist auch eine tolle Schlagzeile, aber dass die irgendwo mal greift, ist sehr schwierig.
Haben aber auch schon einige Parteien jetzt im aktuellen Wahlkampf angekündigt, SPD, Grüne und Linke, dass sie die Mietpreisbremse reformieren wollen. Es gibt jetzt Leute, die sich eben die Miete auf dem offiziellen Mietmarkt nicht leisten können, egal in welchen Großstädten das ist. Was ist Ihre Vision? Was ist Ihre Perspektive? Was müsste passieren, dass in Zukunft bezahlbares Wohnen wieder für alle gewährleistet ist?
Wir müssen vor allem schauen, dass die restlichen Flächen, die den Kommunen zur Verfügung stehen, dass wir die entweder einen genossenschaftlichen Wohnungsbau vergeben oder selbst in städtischer Regie bebauen lassen, aber aus eigener Hand. Wir können nicht dauernd nach dem freien Markt greifen, gerade in den großen Ballungszentren, wo uns der bezahlbare Wohnraum fehlt und uns dann damit zufrieden geben, dass wir dort 70% teuren Wohnraum bekommen und dann vielleicht 30% sogenannten Sozialwohnungsbau. Das ist nicht genug. Mhm. Gerade in München haben wir Bilanz von minus 1000 Sozialwohnungen im Jahr und über 8000 Menschen, Haushalte, die auf Dringlichkeitsstufe 1 mit einem Wohnberechtigungsschein auf eine Wohnung seit vielen, vielen Jahren warten.
Mhm. Herr Heißler, mit Ihrem Bündnis Bezahlbares Wohnen, wie helfen Sie uns da konkret?
Also wir sind eigentlich eine Selbsthilfegruppe, das heißt, bei uns haben sich parteipolitisch und vor allem finanziell unabhängig viele Initiativen, Mietergemeinschaften zusammengeschlossen und wir tauschen uns in den einzelnen Fällen aus, beraten uns, wie wäre es in dem Fall vorgegangen, welchen Anwalt kann man vielleicht empfehlen und wir wollen sogar so weit gehen, dass wir demnächst auch einen eigenen Immobilienrechtsschutz anbieten, weil wir mit dem, was auch von den großen Mietervereinen angeboten wird, nicht zufrieden sind.
Sagt Maximilian Heißler, Vorsitzender des Bündnis Bezahlbar Wohnen. Wenn ihr wissen wollt, was die großen Parteien in ihrem Parteiprogramm zum Thema Wohnen geschrieben haben, dann könnt ihr das nachhören und nachlesen auf unserer Seite zur Bundestagswahl. Haben wir da eine kleine Extraserie. Der Wahlprogramm-Check findet ihr auf unserer Homepage. Das war die Redaktionskonferenz. Sebastian Rams und Thilo Jahn gibt's morgen wieder. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.